I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Meine lieben Quarantänemäuse da draußen, herzlich willkommen in der neuen Folge im Autokino. Aber bevor es gleich losgeht, hier noch ein kleiner Verbraucherhinweis, denn wenn ihr nicht zu den fleißigen Menschen gehört, die jetzt bei diesen Zeiten raus müssen zum Arbeiten, sondern ihr habt die Option und die Möglichkeit, drin zu bleiben, dann ist es ja sehr wichtig, dass ihr das aktuell tut. Ich glaube auch, dass das 99,999% unserer Hörer tun und darauf hören und Vernunft haben. Aber an die 0,00001%, die da, habe ich euch jetzt alle Nullen richtig gesagt, auf jeden Fall, die da vielleicht doch denken, nö, ich gehe doch raus. Es wäre wirklich gut, wenn ihr drin bleibt. Das macht man ja nicht, um euch zu schikanieren. Das geht auch allen auf den Sack, das ist ja klar. Aber es ist halt einfach gerade so, wenn es nicht passiert, jeden Tag, den ihr länger draußen seid, den müssen andere länger drin bleiben. Und deswegen, Liebe geht raus, wir bleiben drin. Das ist das Motto von dem Autokino. Aber um euch die Zeit drin, für die, die drin sitzen und denen Decke schon auf den Kopf fällt und die schon alles durchgeguckt haben, für die ein kleiner Tipp, beziehungsweise haben wir was mitgebracht, gemeinsam mit Sky Ticket. Und zwar haben wir dieses Mal ein großartiges Angebot. Und zwar 2 ganze Monate sind im Preis drin. Nicht ein Monat, 2 ganze Monate. 9,99 €. Filme und Serien. Das komplette Angebot von Sky Ticket. Filme und Serien, alles drin für 9,99 €. Und der Aufhänger dafür ist vor allem die 3. Staffel von Westworld, die nächste Woche in Kalenderwoche 14 in Deutschland erscheint. Die ist da auch drin. Und ich habe ja die 1. Staffel damals geguckt, ich habe auch die 2. gesehen. Und Westworld Staffel 1 war für mich die letzten Jahre wirklich eines der großen Serienhighlights. Ich habe das sehr, sehr, sehr geliebt. Ich mag die Atmosphäre, ich finde die Geschichte großartig. Es dreht sich um diesen Western-Vergnügungspark, in dem Menschen reisen können und so eine Art Western-Experience erleben, à la Red Dead Redemption. Aber alles, was sie da drin erleben, all die Gangster, die sie treffen, all die Banditen, all die Bediensteten und so weiter und so fort, das sind alles Menschen, beziehungsweise keine echten Menschen, sondern Roboter mit einer sehr, sehr großen KI. Und die KI ist so ausgeprägt, dass natürlich hinter dieser ganzen Technologie, die hinter dem Park steckt, irgendwann die Roboter sagen, so machen wir das nicht mehr mit. Und so entsteht eine unfassbar spannende, großartige Staffel. Die 1. Staffel ist wirklich für mich eines der Top-10-Highlights der letzten 10 Jahre. Die 2. erzählt es dann alles strukturell weiter und führt so ein bisschen zur 3. hin, denn so langsam stößt man an seine Grenzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wo man jetzt nach dem großen Knall in Staffel 1 und 2 hingeht in der 3. Staffel. Deswegen bleiben wir gespannt. Und das könnt ihr jetzt auch gucken mit Sky Ticket für 9,99 €. Und die haben nicht nur Westworld, die haben Game of Thrones, die haben The Walking Dead, die haben Babylon Berlin, die haben die neue Stephen King-Serie The Outsider, die haben Rick and Morty, die haben 4 Blocks. Und dann haben sie noch ganz viele Filme. Dann haben sie noch den neuen Spider-Man-Film Far From Home, lieb ich. Die haben A Star Is Born, die haben den Pokémon-Meisterdetektiv-Pikachu-Film, lieb ich auch. Also wahnsinnig große Auswahl. 2 ganze Monate könnt ihr euch das reinglotzen für 9,99 €. Dann ist es noch monatlich kündbar. Ihr habt quasi überhaupt kein Risiko, wenn es euch nicht gefällt. Deswegen testet es auf jeden Fall aus. Es gibt einen Link, der steht in den Shownotes. Ich lese ihn aber auch nochmal vor, einfach damit ihr es mal gehört habt. https://bit.ly/westworldautokino. Nochmal. https://bit.ly/westworldautokino. Bit schreibt man B-I-T und Li L-Y. Also B-I-T.L-Y und dann /westworldautokino. Findet ihr aber auch, wie gesagt, in den Shownotes, könnt ihr einfach draufklicken. Cool. Und jetzt schicke ich euch in die neue Folge. Viel Spaß mit Sky Ticket, viel Spaß mit Westworld und jetzt viel Spaß mit uns. Tata, da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Im Autokino. Aus der Quarantäne, aus der Ferne winke ich meinem besten Freund und Partner zu. Hallo Christian.
Hallo Max, auch von meiner Seite aus, hier bei uns, alles super, Daumen hoch, ich winke zurück.
Ja, Daumen hoch ist ja nicht so, du hast ja gerade einen Finger geschnitten, habe ich gehört.
Ist der kleine Finger, den kann man verschmerzen, der ist ja an der anderen Seite auch schon kaputt.
Und bei was?
Beim Spülen, ich mache den Abwasch immer mit der Hand zum Teil jetzt gerade, weil ich irgendwie, ich sag dir warum, weil ich dann das Gefühl habe, meine Hände sind richtig gewaschen danach. Das ist so ein bisschen meine Routine, immer wenn so Päckchen kommen oder so morgens. Heute kam Doom für die PS4, Doom Eternal und Journey to the Savage Planet.
Warum? Warum nicht? Hast du heute Morgen Doom erhalten?
Warum nicht? Ja, weil es auch noch nette Leute gibt da draußen. Und weil ich ganz dringend einen Controller gebraucht habe. Und zu Doom gab es einen Controller. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut.
Journey to the Savage Planet lieb ich abgöttisch.
Ja, ich habe ja leider gar keine Ahnung, was mir gerade alle sagen, ist Animal Crossing. Ich werde mir die zwei Spiele. Also Journey to the Savage Planet sieht eher nach mir aus. Doom sieht aus, als ob man da vor Angst haben müsste. Aber
Doom ist einfach nur schießen mit lauter Rockmusik.
Ich habe einen Kumpel angerufen und der war so, was, du hast Doom? Oh, kannst du das ausleihen? Boah, Robert halt.
Ja, ich bin auch komplett drauf hängen geblieben. Animal Crossing ist halt so süß und lieb. Aber da fahren halt gerade auf alle ab. Da musst du halt einfach, du bist halt einfach ein Tier auf einer Insel und machst den Garten und baust Möbel und gehst fischen und gehst ein bisschen am Baum rütteln und dann fallen ein paar Obstsachen runter und dann sammelst du die ein. Wir haben das im Stream gespielt, das ist schon funny, aber das ist halt auch sehr übersichtlich, ne?
Ja, aber auf jeden Fall habe ich mir heute, nachdem die Päckchen gekommen sind, gesagt, jetzt spüle ich ab und dann habe ich abgespült und dabei ist mir eine Schüssel runtergefallen mit dieser Schüssel habe ich mich dann geschnitten. Und das war ganz schön tief tatsächlich. Es war jetzt nicht so tief, dass man sagt, du musst ins Krankenhaus, Gott sei Dank. Aber es war schon so es war schon ordentlich. Sag ich mal ganz ehrlich, ich als jemand, der sich oft schneidet, das war schon so, Und jetzt kommt das Witzigste. Wir haben keine Pflaster. Witzig. Und ich weiß natürlich, dass ich in meinem Auto Pflaster hätte, in meinem Verbandskasten. Aber ich habe jetzt einfach hier so mir so ein Taschentuch umgebunden und das geht irgendwie, das hält's ja auch irgendwie. Und jetzt einfach mal abwarten, bis sich die ganze Sache ein bisschen verheilt hat. Kann ich leider jetzt 2 Tage lang nicht mehr abspülen bestimmt. Tut mir leid, das ist wirklich fatal.
Das ist schade.
Und bei dir, Maxi?
Momentan ist so viel los, dass man überhaupt nicht das Gefühl hat, dass draußen irgendwas Quarantänemäßiges ist, weil ich irgendwie die ganze Zeit nur am Rechner sitze und Zeug abarbeite. Und die einzige Zeit, wo ich mal was für Freizeit habe, das ist dann die Zeit, wo ich im Stream spiele. Das ist dann so meine Freizeit quasi. Deswegen momentan nur worky worky. Wir haben heute einen neuen Podcast an den Start gebracht, der auch auf unserem Patreon ist. Darauf möchte ich ganz kurz hinweisen. Und zwar We Have Spoken, der Mandalorian Talk, wo wir aufgrund des Disney Plus Releases, die haben sich ja dafür entschieden, das ist ja heute rausgekommen und die haben sich ja dazu entschieden, das wöchentliche Release aus Amerika sozusagen auch hier zu machen. Und deswegen sind heute Morgen die ersten beiden Folgen erschienen. Und Lukas und ich haben darauf Bock gehabt, da einen richtig krassen Nerd-Talk zu machen. Und wir haben fast zwei Stunden haben wir aufgenommen. Und das ist auf jeden Fall sehr deep im Thema mit wahnsinnig viel Fun-Facts, Side-Facts, die man noch vorher rausgesucht hat. Und das war auf jeden Fall ein richtig geiler, befriedigender Nerd-Talk und der ist ab jetzt auch auf Patreon.
2 Stunden? Das ist jetzt auf unserem Patreon ja mehr Mandalorian-Content als auf Disney Plus.
Das ist tatsächlich die Realität.
Ja.
Ja. Kam heute Morgen raus, beziehungsweise heute Nacht. Hab es direkt auf, glaube ich, 8 Geräten installiert. Ansonsten, was habe ich noch so gemacht? Ich gucke gerade. Oder nee, ganz kurz, weil wir gerade beim Thema Patreon waren. Wir haben ja das 2-Dollar-Patreon-Format immer, das ist jetzt auch ein 2-Dollar-Format geworden, das Mando-Ding. Also wir brauchen nicht den 6-Dollar-Pledge machen. Weil wir aber noch nie im Podcast darauf hingewiesen haben. Wir haben jetzt auch einen 3-Dollar-Pledge. Den haben wir aus ganz einfachen Gründen eingerichtet. Der hat genau die gleichen Vorteile wie der 2-Dollar-Pledge. Also es gibt dort kein Sonderformat, was 2-Dollar-Patronen dann irgendwie fehlt oder sowas. Sondern es ist einfach nur dafür da, aktuell steht der Dollar natürlich nicht geil aufgrund der auf dieser sehr, sehr fast Weltwirtschaftskrise, die durch Corona herrscht, steht natürlich der Dollar sehr schlecht da. Das heißt, wir verlieren eh Geld, dann sind natürlich Leute gegangen. Und wir wurden jetzt auch schon ein paar Mal gefragt, wenn man euch supporten will, was kann man noch tun? Es gibt gerade sehr, sehr viele Künstler da draußen, die supported werden wollen, weil ihnen Sachen wegbrechen. Mir ist die Tour jetzt weggebrochen, die fällt jetzt auf März 2021. Uns werden Sommer-Live-Gigs, die geplant waren, wegfallen auf Podcast-Festivals und so weiter und so fort. Man braucht gerade live-mäßig gar nichts planen. Werbedeals stehen natürlich dann auch auf wackeligen Beinen, weil natürlich woanders gerade Gelder wegbrechen. Deswegen ist Patreon eine super Plattform für alle Künstler, nicht nur für uns. Und um halt da was abzufedern, habe ich gedacht, oder haben wir gedacht, wir machen aus dem 2-Dollar-Pledge noch zusätzlich einfach nur als Plus-Angebot ein 3-Dollar-Pledge. Wenn man 1 Dollar mehr geben will, dann ist das cool. Und wenn nicht, dann kriegt man aber keine Nachteile. Und deswegen ist das rein freiwilliges Support. Gibt es bei uns, könnt ihr hochgehen, habt die gleichen Vorteile wie mit 2.
Ich hab neulich kurz Real Deep Talk, auch wenn es ein bisschen kitschig ist, saß ich zu Hause, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, und da hat mich mein Chef quasi informiert, dass ich jetzt auf Kurzarbeit bin, und am gleichen Tag habe ich noch 2, 3 andere schlechte Mails bekommen, finanziell gesehen. Ja, und dann hat mir jemand geschrieben auf Instagram und hat gesagt, dass er uns supporten will und jetzt seinen 2-Dollar-Pledge auf 10 Dollar angehoben hat da. Und ich sagte immer, was ist, Max? Da hatte ich ein bisschen mehr als nur ein bisschen Pipi im Auge. Das ist wirklich, da war ich so unfassbar gerührt und mir gedacht so, ey, manchmal geht's einem so kacke, ne? Und das hat wirklich einfach nur, das war einfach nur super lieb. Und ja, es ist gerade eine Scheißsituation für ganz viele. Und wir müssen alle aus der Situation das Beste machen. Deswegen Dankeschön an alle, die uns unterstützen, nach wie vor.
Absolut. Also ich finde gerade in solchen Zeiten ist es super wertvoll, Patreon zu haben, weil man halt einfach merkt, so wenn eine Community dahinter steht, die einen abfängt, so gerade wenn ich das halt auch höre, was du jetzt erlebt hast, und das hört man ja gerade aus allen möglichen Ecken und Enden, da bricht was weg, da geht's auf einmal auf Kurzarbeit und so weiter und so fort. Also es ist gerade für alle eine schwierige Phase. Dann, ne, man fühlt sich dann trotzdem ja auch schon schlecht, das zu erwähnen, weil draußen gerade Leute rumrennen, die gerade wesentlich mehr leisten. Ich muss ja nur in der eigenen Familie schauen und sehe meine Schwester, die halt Apothekerin ist und gerade durch die Hölle geht, jeden Tag, weil es halt einfach absolut krank ist, was da auch in Zürich passiert und sowas, und die Leute natürlich alle Panik haben. Da leistet man mit seinem Entertainment-Kram natürlich nur einen kleinen Teil, der aber anscheinend den Leuten auch gerade echt wichtig ist. Also ich merke auch, ich kriege jeden Tag mehrmals Danke gesagt, dass wir irgendwas machen, weil die Leute sind nur so, yo, cool, dass ihr podcastet, cool, danke für die Folge, danke für Autokino, danke für Patreon, dies, das, weil die Leute einfach auch abgelenkt werden wollen.
Ich glaube auch. Ich glaube auch.
Ja. Deswegen, das sollte nur erwähnt werden. Aber,
ach so, aber da kann ich ja ganz kurz noch, bevor du jetzt zum richtigen Thema kommst oder zu was auch immer, kann ich ja ganz kurz auch noch Danke sagen und an alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich mache ja jetzt mit meiner Freundin, mit der Paula, auch einen Podcast, und der heißt Mundschutz Talking. Und den könnt ihr bei Spotify und iTunes ganz normal hören, hat einen richtigen Feed. Das machen wir so lange, wie wir jetzt in Quarantäne sitzen. Das kann, also bestenfalls machen wir das noch 4 Tage und dann kommt ein Impfstoff raus und wir sind alle geheilt. Schlimmstenfalls, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, was, wenn das noch 5 Monate geht?
Da bin ich auch mal gespannt.
Auf jeden Fall aktuell, wir sind richtig, richtig fleißig. Es gab noch keinen Tag, an dem wir es verpasst haben. Natürlich ist der Max in Folge 4, Folge 2, 2, 1, 2, 3, genau, Folge 3 ist der Maxi. Da reden wir über den Sat.1 Ballball. Der Dominik Porschen war zu Gast, die Paulina von Mordlust war zu Gast, der Dennis Meyer war zu Gast. In der aktuellsten Folge ist Curse und seine Frau zu Gast, die liebe Sarah, und das ist einfach alles nur, wir geben uns richtig viel Mühe. Morgen ist, jetzt ist Krieg und Freitag zu Gast, der Comiczeichner. Also wir ballern da jeden Tag raus wie die Geisteskranken und geben uns da immer Mühe, dass es irgendwie ein bisschen euch den Tag erheitert. Also würde mich freuen, wenn ihr da mal reinhört. Das war's schon.
Ja. Schön. Mhm. Aktuell jetzt habe ich ja gesagt, Disney Plus raus jetzt und kommen jetzt noch ein paar andere Sachen die nächste Zeit. Es ist ja gerade eine sehr, sehr krasse Situation für Kinos, und ist es ja schon so, dass die ersten Filme, die jetzt eigentlich gerade noch im Kino liefen, wie zum Beispiel Onward, den ich ja sehr gefeiert habe, den aktuellen Pixar-Film, die jetzt schon ein Home-Release bekommen, im Sinne von, die kommen jetzt relativ schnell oder sind in Amerika schon seit letzter Woche auf dem Marktplatz bei iTunes und Co., kommen dann auch jetzt schon, glaube ich, ab Anfang April in Amerika bei Disney Plus. Ich weiß jetzt nicht, wie es dann in Europa sein wird, aber die werden auch nicht lange auf sich warten lassen, und weil die hier auch hier die Kohle abfedern müssen, nicht nur drüben. Und das passiert auch noch gerade mit ein paar anderen Publishern. Also der Unsichtbare, der kurz davor angelaufen ist, ist jetzt direkt schon auf dem Marktplatz erschienen und so weiter und so fort. Ich mache jetzt halt gerade, ist jetzt eine Notlösung, um halt die Kohle, die da reingesteckt wurde und jetzt irgendwie abgefedert werden muss, um die Filme zu supporten, die Filme jetzt schon zu sehen und halt das Kinodilemma abzufangen. Gleichzeitig haben eine Menge Kinos zu, das heißt ganz, ganz viele Kinos, vor allem die kleineren Kinos, jetzt mal so Kinos wie in Rottgau oder sowas, so normale, kleinere Kinos und nicht halt jetzt Kinopolis, die kommen natürlich alle sehr, sehr, sehr ins Strauchen. Und ich finde die moralische Frage, deswegen die große moralische Frage an dich, Chris, ist, findest du das gut, dass die Filme erscheinen, weil das ja eigentlich erstmal für uns cool ist, weil wir was sehen, was wir vielleicht im Kino jetzt nicht geguckt hätten oder nicht geschafft hätten, aber jetzt dafür schon sehen können. Und da ein früheres Release auf dem Home Market ist ja für sich, uns fühlt sich ja eh immer erstmal lukrativ an. Ist es für dich eine coole Sache? Oder sagst du, nee, das ist scheiße, weil wenn es wieder mal in Kinobetrieb geht, dann fehlen denen ja die Filme. Was ist deine Meinung?
Gute Frage. Ich glaube, denen fehlen ja, was ja das große Problem ist, denen fehlen ja nicht nur die Filme, die jetzt rauskommen, sondern denen fehlen auch Filme dann in einem Jahr wieder. Was ganz viele noch nicht so ganz gecheckt haben, ist ja, dass nicht nur die Filme, die jetzt quasi online releasen, nicht in den Kinos laufen. Dann kommt Sommer. Im Sommer ist es immer so, da kommen ein paar Blockbuster raus, aber es ist jetzt auch nicht die große Kinozeit. Und dann, wenn es wieder in den Winter geht, in den Januar, in den Februar, wenn die Leute ins Kino rennen, werden keine Filme da sein. Denn die Problematik mit dem man darf sich nicht treffen, das weiß ich, weil ich gerade wirklich ganz, ganz weit entfernt mit einem Kinofilm arbeite, in Anführungszeichen, oder da so ein bisschen was von mitbekomme. Da ist es halt einfach so, da werden die Dreharbeiten jetzt einfach auf ungewisse Zeit verschoben. Denn man bekommt überhaupt gar keine Drehgenehmigung. Ist ja völlig klar. Wie willst du eine Massenszene oder eine Außenszene drehen oder sonst irgendwas? Ein Kammerspiel könntest du drehen, aber ansonsten auch nicht viel, denn die Leute sollen zu Hause bleiben. Und das bedeutet, das Team darf nicht reisen. Ist ja völlig klar, brauchen wir gar keinem erklären. Denn auch Schauspieler sind dagegen nicht immun. Das hat man jetzt bei Tom Hanks gesehen, von dem auch schon merkwürdig lange kein Update mehr gekommen ist auf Instagram, wenn ich das mal sagen darf. Ja, ich finde das schon schwierig, klar. Also man muss sich da irgendwie, finde ich, was überlegen. Vielleicht müssen dann auch die Streaming-Dienste, die jetzt davon profitieren, sich später was überlegen, wie sie den Kinos denn auch wieder was zurückgeben könnten. Ja, also dass man vielleicht sagt, man findet auch mal, also wir kennen ein Kino, das hat sich da mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, irgendwas von Netflix auf der Leinwand zu zeigen. Aber also Leute, ich glaube, da muss wirklich jeder zusammenhelfen, Hand in Hand gehen. Und da muss dann auch wirklich vielleicht Netflix sagen, okay, wir geben ein paar Sachen noch zum Kino-Release frei, irgendwelche Serien, die man dann gemeinsam schaut, irgendwelche Events, wenn zum Beispiel die neue Stranger Things irgendwann mal rauskommt. Also das wird sich ja natürlich jetzt noch auf ungewisse Zeit verschieben, so wie ich das mitbekommen habe. Aber wenn die natürlich rauskommt, dann wäre es doch super, wenn es heißt, auch Kinos dürfen das zeigen, zum Beispiel die ersten zwei Folgen oder so, und können das zu einem Kinopreis verkaufen und die kriegen ganz normale Verleihpreise. Vielleicht kann man da irgendwie eine Art von Möglichkeit finden, dass man da den Kinos wieder auf die Beine hilft. Es gibt übrigens eine Website, die heißt, glaube ich, Kino on Demand. Ich muss es nochmal raussuchen. Die ist von dem Christopher, der arbeitet da auf jeden Fall mit dran, den wir kennengelernt haben in dem Dominik Porschen Event, und dort kann man quasi Kinofilme schauen, die zuletzt im Kino liefen zum Teil, zu Hause wie Netflix kann man das nutzen und mit diesen Filmen, die du dort kaufst, werden Kinos unterstützt, beziehungsweise du bekommst am Ende einen Kinogutschein und du kannst auswählen, in welchem Kino deiner Nähe du den einlösen möchtest. Das ist, glaube ich, schon mal eine ganz gute Sache, wird aber natürlich nicht ansatzweise so groß und funktionieren, dass Kinos da wirklich, wirklich gut von profitieren und leben können. Das ist natürlich eine kleine Hilfe, aber mehr auch nicht. Es geht den Kinos natürlich ähnlich wie den wie Gastronomien. Es gibt bei der Gastronomie, gerade in Hamburg und so weiter, gibt es schon extrem gute Rettungsschirme, beziehungsweise es ist ein guter Anfang da. Genau das muss dort eben auch passieren. Umsatzsteuer, Vorauszahlungen, die gestundet werden können, und vielleicht Steuererlass und irgendwelche anderen Dinge. Das ist das eine, was geregelt werden muss. Aber natürlich gibt es auch noch bei einem Kino Stuff, der bezahlt werden muss, Personal. Ich glaube, ganz viele Kinos arbeiten, Gott sei Dank, toi toi toi, mit sehr viel nicht Festangestellten, sondern die haben so ihre 3 Festangestellten und der Rest sind Aushilfen. Man muss mit den Vermietern reden. Ich glaube, es muss einfach jeder irgendwie versuchen, für sich selbst in seiner kleinen Bubble, also zu schauen, nach links und rechts zu schauen. Ja, was macht mein Vermieter? Weil jeder Vermieter wäre ja doof, wenn er sagt, ich keine Chance, ich erlasse euch keine Miete. Denn das wird das sichere Ende des Kinos sein. Und dann hat er niemanden mehr da drin und vermiet mal so Kinoräume neu. Keine Ahnung, wie sowas geht. Also das ist alles sehr, sehr schwierig. Ich glaube, jeder muss da im Kleinen gucken, wie es bei ihm ist, muss da irgendwie schauen, wie er über die Runden kommt. Und ich glaube, Kinos geht's nicht gut. Und ich glaube, genauso schlecht geht's der Gastronomie. Also ich glaube, man kann das auf ganz, ganz viele Bereiche, Friseure und so weiter. Wir sind natürlich hier ein Filmpodcast, deswegen sprichst du das an. Aber es ist, ich glaube, ich kann es nicht sagen, aber irgendwie muss Netflix etc. pp., da müssen die sich 2-3 Kniffe überlegen, dass die Kinos wieder überleben können. Was weiß ich, und wenn es heißt, ihr dürft Star Wars nochmal zeigen, wenn Disney zum Beispiel sagt, ihr dürft Star Wars nochmal zeigen, wir wollen dafür keine Verleihrechte, eine Woche lang könnt ihr das hoch und runter jodeln bei euch in Kinos, damit ihr dann nochmal ein bisschen Kohle verdient. Denn die Verleihrechte, die sind schon ganz schön teuer. Ich glaube, das sind 50% der Ticket-Einnahmen oder noch mehr gehen einfach nur an Verleih.
Disney ist heftig, ja.
Und ja, wenn es keine Kinos mehr gibt, ist Disney auch gefickt. Also die müssen irgendwie zusammenarbeiten. Und das, ich kann mir das nur schwer vorstellen, dass die großen Unternehmen, und das sind eben die, die den langen Atem haben, also und Disney wird nicht kaputt gehen, auf Gottes, die als letztes, wegen einem Coronavirus. Und da müssen solche Leute vielleicht einfach mal sich überlegen. Da gibt's nämlich auch schlaue Menschen. Und da muss da einfach mal geguckt werden, was da geht. Aber ich glaube, das große Problem ist gerade die Sorge vieler. Und da kann ich nur sagen, guckt erstmal im Kleinen, ruft euren Steuerberater an, ruft euren Vermieter an, guckt, dass es da irgendwie geht, ruft eure Angestellten an, guckt, dass ihr die auf Kurzarbeit schickt oder sonst irgendwas. Für diejenigen, die in einem Kino jobben, ist es natürlich genauso scheiße, weil diese 450-Euro-Jobber, die werden überhaupt nicht vom Staat unterstützt, das fällt einfach weg. Und wenn du die 450 Euro für deine Miete brauchst, ja, ist eine ganz schwierige Situation für viele Leute.
Ja, ich denke auch, natürlich, die Verleiher haben natürlich, ich finde es natürlich erstmal gut, rein aus egoistischer Sicht, dass dann Filme irgendwie releasen und dass ich mir Onward jetzt schon zu Hause angucken kann, weil ich den, wie gesagt, halt mag oder andere Filme auch. Aber natürlich sind die, wie du schon eben richtig gesagt hast, die Großen sind ja die mit dem längeren Atem. Und die Kinos, die kleinen Kinos, gerade so kleine Kinos, wie das eben erwähnte, was ich mit Händen und Füßen gegen Netflix-Sachen gewehrt hat, oder auch jetzt so meine alten Kinos in Rottgau, wo ich meine Jugend verbracht habe oder sonst irgendwas, die halt jetzt alle super krass ins Straucheln geraten, die haben halt nicht den langen Atem. Das ist halt das große Problem. Und wenn diese Kinos wegsterben aufgrund dieser Corona-Krise, das ist natürlich auf der einen Seite rein aus nostalgischem Wert schon mal eine Scheißsituation, dann aber auch aus existenzieller. Und das ist halt einfach wahnsinnig krass. Und deswegen, ja, den Ansatz zu schaffen, den du gerade nennst, so zu sagen, so ja, vielleicht mal so eine Netflix-Geschichte irgendwie, dass man sagt, oder Disney, dass halt auch ein Support von oben kommt, von den Größeren, die halt das sich mehr leisten können und die da mehr abfedern können. Das könnte auf jeden Fall eine Lösung sein. Obwohl ich jetzt auch ehrlich sagen muss, aus dem Stegreif wüsste ich noch nicht, wie der aussieht, aber sowas, wie du gerade sagst, so ja, vielleicht zu sagen, so, ey, wir könnten nochmal Star Wars oder was weiß ich, ein Star Wars Marathon oder hier da, Sachen halt, die ohne Verleihrechte, ja, das ist, oder die Verleihrechte generell senken, erstmal für ein Jahr lang, dass Disney halt nicht mehr 50% nimmt, sondern 25 oder sowas, ne? Dass man halt einfach, dass die Kinos eine größere Gewinnspanne haben, um einfach entstandene Kosten, die jetzt nicht gedeckt werden können, dann wieder erstmal wieder zu decken und abzufedern. Das ist ein interessanter Ansatz.
Ja, also eine Möglichkeit hätte ich, würde mir direkt einfallen. Und zwar irgendwann, wenn die Kinos wieder aufmachen. Und ich weiß, dass es, ich glaube, so ein Robert Hoffmann, der macht relativ viele Screenings. Das ist jetzt einfach mal ein Name, der mir gerade spontan eingefallen ist. Und wenn mich nicht alles täuscht, werden die für diese Screenings gut bezahlt. Das läuft folgendermaßen ab. Die gehen quasi in die Kinos, dann sagen die ihren Hörern Bescheid oder ihren Zuschauern. Die kommen dorthin, dürfen sich umsonst hinsetzen. Und der Verleih sieht das als Promo und mietet das Kino an dem Tag und bezahlt, glaube ich, eine ganz gute Gage an Robert Hoffmann dafür, dass er das macht und stellt noch Goodies bereit für die Leute, die dorthin kommen. Und jetzt, wenn ihr zuhört und ihr seid schlaue Leute und habt vielleicht gute Kontakte, dann das bieten wir euch gerne an, dass wir sagen, okay, wenn wir die größten 20, 30 Leute, Jane Area und wie sie alle heißen in Deutschland, die sich um Filme kümmern, auch Dominik Porschen, ich nenne uns jetzt mal auch, wir sind im Podcast-Bereich auf jeden Fall einen der größten, dann machen wir das gerne für euch. Ihr müsst, wenn ihr Kontakte zu Verleihern habt und sagt, ey, da kann Kohle reingezogen werden, wir können das alles in eine große Blase pumpen und am Ende profitieren alle Kinos davon, da wehre ich mich nicht gegen. Ich fahre für umsonst nach Köln, mache ein Screening und setze mich da einen Abend hin und klotze einen Film mit den Leuten. Wenn das am Ende Kohle reinbringt, was ein Kino dazu wieder auf die Beine hilft, dann ist das Mindeste, was ich machen kann. Und da bist du genauso, Max. Wir sind die Letzten, die da sagen würden, das machen wir nicht. Wir sind nur leider nicht die Leute mit den allerbesten Kontakten dahingehend, sonst hätten wir schon jede Menge Screenings gehabt. Wir haben unsere Kontakte eher, wenn es um andere Sachen geht. Also wenn ihr zuhört und ihr seid super gut vernetzt und oder ein Robert Hofmann oder sonst irgendwas, zu denen wir nicht so viel Kontakt haben, weil manchmal sind die Leute auch ein bisschen eigenbrötlerisch so. Ich glaube, ich und der Max, die Leute, die uns kennen, die müssen uns auch erstmal gut finden. Wir sind auf jeden Fall auch spezielle Typen. Die sind aber auch spezielle Typen, aber man kann sich auch mal zusammenreißen und für eine gute Sache gemeinsam was machen. Also wenn bei den Verleihen nach dieser ganzen Corona-Scheiße noch Kohle ist für solche Promo-Aktionen und es heißt, komm, wir machen jetzt mal alle, jeder eine Promo-Aktion, alle müssen sich was raussuchen, das wird von irgendjemandem gemanagt und dann heißt Chris, du und Max, ihr fahrt da und dahin und dafür gibt's von 20th Century Fox Summe XY, die würdet normalerweise ihr bekommen, davon wird was ans Kino gespendet, ich glaube, da sind wir sofort dabei, oder?
Ja, aber das können ja alle machen.
Also, ja, genau, also wenn, müssen wir es alle machen.
Ich bin halt immer mit solchen Goodie-Aktionen, also ich verstehe den Ansatz und ich verstehe auch das Heroische, mit dem man sich da hinstellt. Ich muss aber auch ehrlich sagen, uns brechen ja auch Sachen weg, weißt du? Und da muss man halt, ich glaube, am Ende ist es immer der Kompromiss zu sagen, so die Gage, also weil es ist natürlich in dem Moment, wenn irgendwie nach 4 Monaten die Kohle knapp ist, weil man auch dann irgendwann keine Kohle mehr verdient hat und was weiß ich, was in 4 Monaten ist, dann, ob ich dann auf dem weißen Ross durch Deutschland reiten kann, um Kinos zu retten, aber selber halt keine Kohle mehr habe, das ist halt dann immer so eine Sache, weißt du? Also man muss, glaube ich, alles gerade mit Vorsicht genießen. Deswegen will ich auch Robert Hoffmann jetzt aus der Ferne nicht, also der ist jetzt nur Beispielperson in dem Ganzen, der ist ja nicht reale Person jetzt sozusagen. Aber dem die Pistole auf die Brust zu setzen und zu sagen so, yo, du kannst ja ruhig mal deine Gage spenden.
Nee, das meinte ich auch gar nicht. Ich meinte eher, dass man,
Also was klar ist, da hast du vollkommen recht, die Verleiher haben Kohle und mit der Kohle kann man was machen.
Ja.
Und damit kann man was machen für die Kinos. Ja. Und da können Leute, und ich glaube, was ich eben so als Idee hatte, war so, ey, du hast halt in jeder Stadt, hast du dein Kino. Und so würden wir jetzt zum Beispiel das Kinopolis unterstützen. Ja. Wo ich dann sage, so, rettet das Kinopolis Aschaffenburg. Genau. was anderes haben wir ja nicht. Ja. Weißt du, dass so jeder in seiner Stadt, Dominik Porschen steht ganz krass für Kölner Kino, finde ich. In Berlin sitzt, wo sitzt Robert Hoffmann eigentlich? Sitzt er in Berlin? Keine Ahnung. Weißt du, jeder in seiner Stadt.
Ich würde sagen, da sitzt in Berlin, wa?
So sitzt in Berlin, Alter. Ansonsten Tim Grenzwert, der kennt auch noch ein paar Kinos, Alter. Kannst du mal, das sind andere Kinos, aber da auch ordentlich, immer ordentlich Räuschkulisse ist da, Alter. Ja, dann hier Rocket Beans in Hamburg oder sowas. Weißt du, du hast ja in fast jeder großen Stadt hast du ja deine Supporter. In München, keine Ahnung, Radio Nukular könnte es dann in München machen zum Beispiel. Solche Aktionen, ich glaube, solche Kollektivaktionen können halt wahnsinnig viel bringen, ja, wo halt irgendwie einer sagt, okay, wir verzichten jetzt wirklich komplett auf Gage, wir machen ein großes Event und wenn solche Events dann einfach mal in 50 regionalen Kinos von 50 Influencern oder Kino-Influencern halt präsentiert werden, dann ist, kann das schon auch viel bewirken. Absolut richtig. Also die Idee ist absolut richtig. Deswegen, ich fühle die Idee. Ich sehe halt immer nur auch so ein bisschen, habe auch immer die Angst, wo steht man selber in 4 Monaten?
Ja, ja, das ist ganz klar. Ich dachte aber nur, also um ehrlich zu sein, wenn das natürlich sowas organisiert wird, dann kriegt man ja, sag ich jetzt mal, wahrscheinlich einen Job in Screening in Aschaffenburg. Das hatten wir schon ein paar Mal fast hinbekommen. Aber es gab, wie gesagt, immer Probleme. Irgendwie hat sich manchmal ein Kino quergestellt oder sonst irgendwas. Und es gab immer irgendwelche Probleme. Ich glaube, dort gäbe es dann keine Probleme. Alle würden einfach sagen, Dankeschön, dass ihr das macht. Und wir würden das machen. Und das würde uns am Ende des Tages einen Abend kosten.
Absolut.
Ob wir diese Kohle bekommen hätten, wenn wir diese Aktion nicht gemacht hätten, das ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Wahrscheinlich nicht. Da wäre es wahrscheinlich eine andere Art von Kohle gewesen und eine andere Art von Sponsoring. Aber auf jeden Fall ist, glaube ich, sowas immer gut, wenn man es macht. Und wenn ich in 4 Monaten pleite bin, was durchaus sein kann, ehrlich gesagt, wenn ich mir das gerade so angucke, dann ist das eine Scheißsituation. Aber wenn ich dann eh schon pleite bin, dann kann ich mich auch noch mal in Kino setzen. Das ist mir dann ja, auch egal. Also, das ist mir scheißegal. Aber ich will überhaupt nicht da irgendwie so heroisch oder so, war das gar nicht gemeint. Ich dachte einfach nur so, ey, wenn du mich fragst, ich kann natürlich sagen, was ich glaube, was andere machen könnten, aber dann ist ja immer sofort so, was könnte ich eigentlich machen? Da dachte ich, naja, vielleicht, wenn jemand einen guten Kontakt hat und der organisiert uns was, klar, Aschaffenburg wäre noch geiler. Ich meine, da laufen wir einfach hin, machen irgendwas für die Leute, gehen da wieder raus an einem Abend und wenn's gut läuft, hat's dem Kino was gebracht, sogar noch am Ende an Kohle. Mega geil. Und das ist ja eine Win-Win-Situation. Leute freuen sich, können umsonst ins Kino. Die Verleiher sind zufrieden, weil sie haben ihre Promo und das Kino hat noch Kohle verdient. Die einzigen, die an der Sache bisher jetzt noch nichts verdient haben, dann wären wir. Aber vielleicht nimmt man sich auch eine kleine Minigage raus und sagt, das ist meine Aufwandsentschädigung und den Rest den spende ich ans Kino.
Man könnte sogar weit gehen und zu sagen, so, ey, am Ende ist sowas sogar ohne einen Verleih möglich, dass man sagt, man macht. Aber da ist halt wieder, ne, das ist ja die Sache, die du eben auch schon gesagt hast, da haben sich halt auch schon Kinos in der Vergangenheit quergestellt. Ich weiß nicht, ob die sich in einem halben Jahr nochmal querstehen würden, wenn wir sagen, so, ey, wir machen euch irgendwie 3 Abende irgendwie mit einem großen Event das Kino voll und ihr kriegt dafür die Kohle. So.
Wir hatten da leider ganz schlechte Erfahrungen. Das ist eine absolut interessante Situation, denn wir hatten richtig schlechte Erfahrungen gehabt mit einem Kino bei uns in der Nähe, die uns, ehrlich gesagt, meiner Meinung nach disrespektierlich behandelt haben.
Ja, nicht nur deiner Meinung nach, auch meiner Meinung nach, Stengers Meinung nach,
ja, und
die waren nicht cool zu uns. Die haben uns wirklich wir wollten ein Event bei denen machen im Rahmen des Autokino-Events und die haben uns wirklich davon abgesehen, dass der Termin dann die ganze Zeit so, ja, müssen wir mal gucken und irgendwann hat man uns ganz klar gesagt, also dieses klare Wording war, wir möchten nicht, dass ihr Geld verdient mit dem Event, weil wir denken, dass ihr uns nichts bringt. Und dabei wäre das Kino halt ausverkauft gewesen, an einem Abend, wo das Kino wahrscheinlich nicht ausverkauft gewesen wäre.
Ja.
Und natürlich auch, das wäre mehrmals im Podcast erwähnt worden und so weiter und so fort. Also, dass dem Kino das nichts gebracht hätte.
Übrigens, ein Kino, was wir in diesem Podcast, das muss man auch nochmal dazu sagen, schon bestimmt 20, 30 Mal gelobt haben in diversen Folgen und jedes Mal gesagt haben, es ist ein wunderschönes Kino, geht da mal rein, wenn ihr in Aschaffenburg seid, bla bla bla. Also, das haben wir so oft gemacht und dann ist sowas natürlich besonders heftig, ne? Ja.
Und, da ist es zum Beispiel so, also das war einfach nicht cool. Das war irgendwie für uns ein sehr, sehr krasser Schlag ins Gesicht. Das hat uns verletzt. Wir saßen damals alle zusammen in Bergen und haben damals, ich weiß noch, wie wir da in dem Restaurant saßen und dann haben wir den Anruf bekommen und wir waren da wirklich irgendwie geknickt, als wir dann wieder irgendwie einen Kompromiss auch vorgesetzt bekommen haben. So, ja, und dann, es geht immer später los, jetzt können wir erst um 10 Uhr rein und was weiß ich. Und dann waren wir dann halt irgendwann so, ey, ganz ehrlich, dann sagen wir es ab, weil es ist halt irgendwie, wir fühlen uns halt irgendwann auch verarscht, ne, wenn uns ein Kino so schlecht behandelt und uns wirklich das Gefühl gibt, wir wären krasse Trottel, die irgendwie mit einem Pulk Asozialer da einlaufen und dem Kino gar nichts bringt. Ich meine, da wären irgendwie 150 Leute reingekommen, die wären auch gekommen. Wir haben ja gesehen, wie voll das andere war, was Ludwig Theater davor. Also weißt du, es wären genug Leute gekommen, es wäre Geldfluss gewesen, die hätten was zu trinken gekauft, die hätten Fressen gekauft. Danach wären auch alle geblieben, hätten noch was gesoffen. Es wäre richtig voll gewesen. Und das hätten
wir hätten das Kino gemietet für auch kein kleines Geld. Ja. Muss man auch dazu sagen.
Da wäre was passiert. Und da ist es halt so, deswegen vielleicht, um diesen bitteren Unterton ein bisschen zu erklären, dass wir das hat uns so verletzt, dass wir halt inzwischen einfach keinen Bock mehr drauf haben. Und dass ich tatsächlich, wenn man zu mir sagt, obwohl man da ein Riesending drum macht und man zu mir sagt so, yo, wir wollen nicht, dass ihr hier irgendwas verdient, dann bin ich so, okay, alles klar. Dann, wenn das so eine klare Ansage ist, dann finden gut.
Ja, genau. Sehe ich
dann,
genau
dann,
wie du.
Dann ist hier ein Schlussstrich gesetzt. Aber dann ist man halt auch einfach, deswegen würde ich jetzt, mich glaube ich, das wäre jetzt nicht meine erste Wahl, wenn es darum geht, jetzt ein Kino zu vertreten. Dann würde ich eher zu meinen alten Leuten wieder in Rottgau gehen, weißt du? Weil das hat unsere Arbeit, nicht mich als Person, aber unsere Arbeit als Autokino, dem hat es ans Bein gepisst und hat es disrespektierlich behandelt, wie du sagst. Das ist nicht cool gewesen.
Absolut. Naja, ich back grad Brot. Ich versuche hier Brot zu backen, Maxi. Ich habe hier einen Sauerteig angesetzt.
Okay. Wie lange musst du einen Sauerteig ziehen?
Das ist nicht so einfach, sag ich dir mal, wie es ist. Also du rührst ein bisschen was an, ne? Das ist nicht so einfach. Roggenmehl, ich habe noch ein bisschen Weizenmehl dazu, ein bisschen Wasser, dann rührst du das erstmal an, dann musst du es 12 Stunden ungefähr stehen, dann gärt das langsam, ja. Dann rührst du das einmal rum, dann musst du es wieder 12 Stunden gehen. Und dann fütterst du den alle 24 Stunden an und so ungefähr nach einer Woche kannst du daraus ein Brot backen.
Okay, Woche.
Ja, und diesen Sauerteig, den kannst du dann aber weiter benutzen. Ne? Also du lässt immer einen Rest drin und rührst wieder einen neuen an und fütterst den wieder, den alten Sauerteig. Es gibt Sauerteige, die sind über 100 Jahre alt. Die brauchen ungefähr so viel Aufmerksamkeit wie... Also einmal am Tag musst du dich um dieses Ding kümmern. Das ist schon absurd. Das braucht richtig viel Aufmerksamkeit. Aber
es gibt einen Sauerteig, der 100 Jahre alt ist.
Ja, es gibt ganz alte Sauerteige, klar. Das ist ja, weil du immer ein bisschen was drin lässt von dem Sauerteig. Und das sind natürlich diese ganzen Milchsäurebakterien. Und die werden dann wieder angefüttert. Ja, die haben ja Hunger. Und dann gibst du da halt quasi wieder Roggenmehl dazu. Und davon ernährt das sich ja. Und dann lebt dieser Mikroorganismus weiter. Und es gibt Mikroorganismen, die leben bestimmt schon seit über 100 Jahren. Kann man bestimmt googeln. Der älteste Sauerteig der Welt. Warte mal. Ich google mal. Ältester Sauerteig. Ah. Dieser Sauerteig wird seit 120 Jahren wie ein Haustier gepflegt. Seit 60 Jahren backt Ikone Christensen. Das ist der Name. Ach, Ione. Christen sind jeden Samstag Waffeln und folgt der gleichen Routine. 2 Becher Mehl, bla 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 bla. Ja, also das ist eine Frau aus Kanada, die hat ihren Sauerteig jetzt seit 120 Jahren. Und ja, das ist Wahnsinn. Sowas wird über Generationen weitergegeben und ich habe jetzt meinen angesetzt und ich bin mal gespannt, wie lange er hält. Mir ist tatsächlich schon mal einer eingegangen, weil ich mich nicht gut um den gekümmert habe und jetzt ist der zweite Anlauf und jetzt versuche ich es. Bin okay. Gespannt. Okay, aber jetzt die beste Zeit dafür, weil jetzt sitzen wir eh alle zu Hause, kann man sich aber ein bisschen um den Teig kümmern. Und die ersten 2-3 Tage, die sind die schwersten. Ja. Ja, Max.
Okay, cool.
Ja, ich weiß, das interessiert dich nicht.
Nee, das interessiert mich schon, aber ich hätte überhaupt keine Lust, das zu machen.
Ja, das verstehe ich auch, aber es ist wirklich nicht viel Arbeit, weil ich finde es total erstaunlich, dass ein Brot, ein richtig leckeres Brot, kannst du machen aus Mehl und Wasser und ein bisschen Salz. Mehr brauchst du nicht. Ist das nicht absurd? Ein ganzes Brot. Du brauchst nichts dafür außer Mehl, Wasser, ein bisschen Salz.
Krass.
Wahnsinn, oder? Das ist so ein komplexer
Geschmack. Aber was ist das dann für ein Brot? Was kommt da am Ende raus? So ein Toast?
Also nein, aber das liegt auch erstmal, es kommt ein leicht säuerlich und Sauerteigbrot und Sauerteig ist natürlich total gut, weil du kannst mit Hefe arbeiten, aber Hefe ist nicht so gut für deinen Darm und so. Und du kannst mit Sauerteig arbeiten und das ist natürlich ein Ferment. Hefe ist natürlich auch irgendwie ein Ferment, aber durch diese Milchsäurebakterien, die sind extrem gut für deine Darmflora und für deinen Körper. Deswegen sollte man ja auch viel Sauerkraut essen und so weiter, fermentiertes, eingelegtes Gemüse und Obst, weil das einfach wahnsinnig gut ist für den Körper. Und Sauerteigbrot hat außerdem noch dieses kleine Add-on, dass ein Sauerteigbrot kannst du bis zu, ich glaube, 2 Wochen essen und es schmeckt einigermaßen frisch. Während hingegen du so ein aus dem Supermarkt gekauftes, hochgezüchtetes Brot, das kannst du 2 Tage essen und dann schmeckt es nicht mehr. Und das ist, je nachdem, was für ein Mehl du natürlich zugibst, sieht dieses Brot auch aus. Also du kannst es komplett auf Roggenbasis machen, dann ist es ein sehr, sehr dunkles, sehr, sehr gehaltvolles, schweres Brot. Du kannst aber auch Weizenmehl mit untermischen in dein Sauerteigbrot und dann wird es ein bisschen heller und bisschen zugänglicher, lieblicher, und dann kannst du dann noch mit verschiedenen Sachen arbeiten. Umso mehr Wasser du reinarbeitest, umso mehr geht's auf, umso schöner wird's, ist ja ganz klar. Es sind so ein paar Kleinigkeiten und die muss ich jetzt erlernen. Und die große Brotbackwelt, und das ist interessant, weil es sind eigentlich nur 4, 5 Zutaten, die du verwendest, aber es gibt so viele Dinge, auf die man achten muss und so viele Dinge, die man falsch machen kann und richtig machen kann und vor allem anders machen kann, weil nur weil man was falsch gemacht hat im ersten Augenblick, heißt es ja nicht, dass es schlecht ist. Aber ich finde es wahnsinnig interessant, was sich da jemand mal irgendwann ausgedacht hat. Der hat einfach 2 Sachen irgendwo liegen lassen und dann hat er gemerkt, oh, da blubbert's, es riecht ziemlich vergoren und ekelhaft, lass daraus doch mal was backen und essen. Und das finde ich schon auf jeden Fall interessant irgendwie. Also so Fermentation ist ein ganz interessantes Thema, widme ich mich gerade sehr. Gibt zum Beispiel in Japan gibt es Kamisake, irgendwie, keine Ahnung heißt es, und das funktioniert folgendermaßen, und zwar ist ja auch in gerade in also du kannst natürlich alles fermentieren lassen, unter anderem natürlich auch Reis, und der wird von asiatischen Jungfrauen gekaut. Ja, also sie kauen den und spucken den dann samt Speichel zurück in ein Gefäß. Dort wird's dann gelagert und durch die Zu- und aus der Luft holt sich quasi dieses ausgespuckte, zerkaute Reis etwas. Aus der Luft holt es sich quasi die Mikroorganismen, die es braucht, um zu fermentieren. Und was dann dort passiert, ist, dass der Zucker quasi anfängt zu gären und bei dieser Gärung entsteht Alkohol. Und das ist, was manche Japaner trinken. Und eines der teuersten Getränke und Sakes, die du trinken kannst, ist dieser von asiatischen Jungfrauen zerkaute Reissake. Das ist absolut ekelhaft und aber anscheinend ein kulturelles Ding. Ja. Sieht man übrigens in irgendeinem Anime, Your Name heißt er. Habe ich da drin gesehen.
Stimmt.
Ja.
Deswegen kommt mir das bekannt vor.
Hm.
Stimmt, da macht die das die ganze Zeit.
Die ekelhaft.
Irre. Ekelhaft, ja.
Naja, gut, aber wir haben ja heute ein Thema, Max. Es ist ja heute eigentlich die Sendung.
Heute ist ja eigentlich die Sendung. Ich wollte noch über Better Call Saul reden, aber das mache ich jetzt nicht. Mach ich irgendwann anders. Damit du mehr Platz hast für einen Film. Du hast ein Pile of Shame abgearbeitet. Einen Film. Du hast jetzt einen davon geguckt bis dato, ne?
Ja, ich habe einen geguckt.
Okay. Ich bin aber gespannt auf die Antwort. Die will ich aber erst zum Schluss hören, ob du auch einen zweiten gucken wirst und einen dritten. Christian hat Back to the Future gesehen. Was ich auf jeden Fall, erstmal muss man anmerken, dass du überhaupt so spät das gesehen hast, ist natürlich ein Ding. Was schon ein krasser Klassiker ist. Aber manchmal hat man das ja, deswegen kann ich es nicht verurteilen. Ich habe auch Filme, wo man sagt so, den hast du nicht gesehen, zum Beispiel Titanic. Ich habe noch nie Titanic gesehen,
Leute. Was?
Halt dein Maul, du hast Back to the Future gestern erstmal gesehen.
Aber Ruhe Titanic?
Ja, aber Titanic?
Back to the Future, da war ich ja noch nicht auf der Welt. Das muss man mir mal lassen, ne? Also wenigstens das.
Ja, naja. Aber ich glaube, du warst bei Titanic mit 2 auch nicht im Kino.
Titanic war doch 96 im Kino, da warst du doch schon 11?
Ich war 35 da schon.
Wie alt warst du 96?
12.
Ah, okay.
Da war das ein Riesending, aber da wollte ich. Mich hat er halt nie interessiert.
Es war halt auch ein Mädchenfilm damals, glaube ich, ne? Da ist man als
Jugendlicher. Ja, voll im Kopf so ein absoluter. Sehr Quatsch natürlich, aber damals im Kopf so, nee, Mädchenfilm, kein Bock drauf. Egal. Back to the Future nachgeholt, gestern. Und jetzt bin ich einfach. Ich bin gespannt auf A, die Zusammenfassung. B, auf alles, was du dazu sagst. Weil mir ist der ja. Sau wichtig.
Also jetzt kommt erstmal die Zusammenfassung von Back to the Future. In Deutsch heißt der Film Zurück in die Zukunft. Es ist ein Film von 1985 und ich habe diesen Film noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Was ich aber natürlich in meinem ganzen Leben gesehen habe, waren die 1 Milliarde Pop-referenziellen Anspielungen, die man immer mal wieder irgendwo bekommen hat. Sei es irgendwelche Special-Schuhe, die so aussehen wie die von Marty McFly, sei es dieses komplette Outfit, mit den Leuten auf mit den Leuten auf die Gamescom gehen, sei es dieses und das fand ich interessant, weil es ging die ganze Zeit um, ich habe schon ein paar Mal was von einem Hoverboard gehört oder so, irgend so ein Skateboard, auf dem man fliegen kann, habe ich jetzt darin nicht gesehen.
Zweiter Teil.
Der DeLorean ist ein Riesenthema für alle Leute und das wird alles wahnsinnig abgekultet. Außerdem ist natürlich bekannt die Geschichte von Michael J. Fox, der natürlich durch diese schlimme Parkinson-Krankheit auch ehrlich gesagt ein sehr, sehr trauriges Schicksal hat. Back to the Future ist ein riesen Film. Ist, glaube ich, einer der absolutesten 80er-Jahre-Filme. Also du guckst den Film und ich war die ganze Zeit so typischer 80er-Jahre-Film, weil alles so merkwürdig überzeichnet ist. Er hat einen wahnsinnigen, erstmal zum Look und Feel. Ich finde, er wirkt die ganze Zeit auf mich so ein bisschen wie so ein Musical-Film ohne Songs. Weil diese weißt du, was ich meine?
Ja, das ist eine schöne Beobachtung, ja.
Ja, es ist so ein bisschen so, gleich dreht sich einer um und sagt so, aber schau doch, mein Schatz, es ist 19... Keine Ahnung, aber es passiert nicht und die ganze Zeit wird einfach so ein bisschen überdramatisch geactet, was ich zum Teil am Anfang sehr, sehr merkwürdig fand, aber auch ein bisschen witzig und so ein bisschen eigen, so eine gute Eigenart war das, fand ich. Ich bin total neutral reingestartet, hab mir weder besondere Hoffnung gemacht, noch habe ich mir gedacht, oh, ich habe keinen Bock auf den Film. Ich habe mir den Film einfach angeschaut und war relativ schnell irgendwie ganz gut drin. Denn es ist ja auch eine sehr, sehr einfache Geschichte. Ne, das muss man auch einfach mal so sagen.
Absolut.
Die Geschichte ist eigentlich die, dass Marty McFly, ich muss sagen, der wahrscheinlich ältest aussehendste Jugendliche, den ich in meinem Leben gesehen habe. Ich meine, also der Typ... Oder? Also ich meine, wenn der Typ jetzt hier klingelt und sagt so, guten Tag, mein Name ist Baba, ich bin Staatsanwalt und Sie sind festgenommen, würde ich sagen, ja, kaufe ich ihm ab. Das ist einfach nur, der wirkt ziemlich, einfach, der wirkt ziemlich cool. Also er wirkt abgeklärt, er wirkt total, eigentlich ist Marty McFly ein richtig cooler Typ, ja. Macht irgendwie so, spielt ein paar Songs, da gibt's so eine kleine Vorgeschichte, die relativ egal ist, die aber im Film noch 2-3 Mal aufgegriffen wird, was die ganze Geschichte so ein bisschen süß macht. Man denkt sich die ganze Zeit, was sind das für egale Situationen gerade? Also einmal wird zum Beispiel einmal sieht man ihn am Familientisch und ich sehe diese Familie und ich wurde richtig sauer, was das für eine dumme Familie war. Und da habe ich dir, glaube ich, auch direkt eine Sprachnotiz geschickt, weil ich das nicht fassen konnte, was für eine dumme, überzeichnete Familie die McFlys waren. Dann wird irgendwie erzählt, er hat so eine Frau kennengelernt, wie heißt sie noch gleich? Lorraine?
Mhm.
Lorraine ist so sein Girl und er ist auch so ein bisschen in so einer Rockband und er spielt irgendwie in so einer Schülerband, aber die dürfen nicht auftreten, weil sie sind too loud. Und dann gibt's noch irgendwie eine Situation mit so einer alten Frau, die zu denen kommt und sagt, ja, der alte Glockenturm, der muss mal wieder erneuert werden, dafür sammelt sie Geld. Und das ist so schemenhaft, wie so Traumsequenzen, werden irgendwie so 3-4 Szenen gezeigt, wo man sich so denkt, ah, okay, warum ganz genau, was hat das jetzt mit der Story zu tun? Dann lernt man ganz kurz seinen Vater kennen, der die ganze Zeit von Biff Tannen, Biff Tannen ist ein Vorgesetzter, der dermaßen von Biff Tannen, gibt's eine auch so wahnsinnig überzeichnete Szene, es wirkt die ganze Zeit auch so ein bisschen auf mich wie in Chihiros Reise ins Zauberland, also so Szenen, die einfach so extrem überzeichnet sind und dadurch so voll schlimm für einen, also es sind so richtig so Albtraum, es ist fast wie ein, als würdest du einem Albtraum zuschauen. Biff Tannen ist nämlich so, dass, also sieht einfach nur aus wie ein wahnsinniges, wie ein großes ausgewachsenes Schwein, was ein richtiges Arschloch ist, so der Vorgesetzte, der ihn die ganze Zeit runterbuttert, der aber auch so ein bisschen um die Ecke noch seine Frau angräbt, und ihm die ganze Zeit sagt, was für ein Loser er ist. Er hat das Auto von ihm zu Schrott gefahren, aber wer bezahlt eigentlich die Jacke, die dabei kaputt gegangen ist? Natürlich sagt er, deine Versicherung muss dafür aufkommen, ist doch deine Karre, was willst du denn eigentlich von mir? Und der Vater von dem McFly, der macht mich wahnsinnig, weil es so ein richtiger, das ist so ein Duckling, so ein Duckberger, der sagt die ganze Zeit, ja, okay, haha, du hast ja recht. Und das spielt er auch extrem gut, meiner Meinung nach. Also ich finde, das ist so, jeder kennt das, und das ist aber nicht so ein Charakter, der schon wahnsinnig oft vorgekommen ist in Filmen, sondern ich habe den zum ersten Mal, ehrlich gesagt, in dem Film so eine Art von Charakter gesehen und ich war so, ey, trotzdem kennt man solche Leute, die irgendwie so versuchen, trotzdem dem Mobber irgendwie so ein bisschen zu gefallen. Und also das ist eine ganz das war ganz schlimm. Das war wirklich ein absolutes Albtraum-Szenario, was da gezeigt wurde. Und wir befinden uns damals im Jahre 1985 vor der Zeitreise. Ne? So. Und dann sieht man relativ schnell, Marty McFly hat einen Homie und das ist Doc Brown. Doc Brown ist so ein bisschen der verrückte Wissenschaftler, der so ein bisschen, würde ich sagen, an Albert Einstein optisch angelegt ist. Der hat auch einen Hund, der Einstein heißt und der tüftelt rum und ruft halt irgendwie ihn an und sagt jetzt, komm jetzt mal vorbei auf den Parkplatz, ich muss dir was zeigen. Und dann zeigt er ihm nach irgendwie einem ganz komischen, weirden Gespräch und dann geht's ganz kurz um die Libya. Und dann sagt er, ja, die Libya kommen und so und mit der, und hier mit dem Auto, mit dem DeLorean kannst du in der Zeit reisen. Dann werden ein paar Versuche gemacht. Die Libya kommen tatsächlich in einer merkwürdigen Szene um die Ecke gefahren. Libya,
die Libya, über die Libya werde ich nie in meinem Leben nicht lachen.
Kommen um die Ecke gefahren, erschießen Doc Brown. Doc Brown fällt einfach
nur. Aber wenn die da ankommen, die ei.
Also wirklich, das ist ein dermaßen komische Szene. Er wird erschossen und Marty McFly ist auch kurz davor, erschossen zu werden, springt in den DeLorean und was passiert? Er fährt so schnell und deswegen reist er plötzlich in der Zeit, ja? Und er fliegt zurück ins Jahre 56 in genau die gleiche Kleinstadt, in der er sich gerade befunden hat und trifft dort auf ein paar Bekannte. Vor allem natürlich auch seine Großeltern und auch seine Eltern. Und dann gehen ein paar merkwürdige Handlungsstränge los. Zum einen seine Mutter, die, ich sag mal, geil auf ihn ist, die es nicht lassen kann, am jungen Marty ein bisschen rumzuschrauben. Er weiß natürlich, dass es seine Mutter ist, die ihn da angräbt und versucht, davon wegzukommen. Gleichzeitig sieht er seinen Vater, der von Biff Tannen natürlich damals schon wahnsinnig schrecklich behandelt wurde, damals schon nur eingesteckt hat und so ein bisschen das das größte Opfer der Stadt war, glaube ich, auf dem jeder so ein bisschen rumgehackt hat. Biff Tannen übrigens befreundet mit einem Typen, der die ganze Zeit mit einer 3D-Brille rumläuft, was ich irgendwie noch nicht so ganz verstanden habe. Die kommen in so ein Restaurant rein. Was?
Modisches Accessoire.
Ach so. Es gibt also wahnsinnig viele Situationen und man merkt schon, Marty will da ein bisschen aufräumen. So, das macht er auch. Ja, er sorgt ein bisschen für klare Verhältnisse. Das Problem ist, dadurch wird natürlich die ganze Zeit, also alles, was beeinflusst ja die Zeit. Mit allem, was du tust, beeinflusst du ja, jeder, der Dark geschaut hat, weiß das. Ne? Der weiß natürlich, was das für eine Auswirkung hat. Und er hat zwei, drei falsche Sachen gemacht und auf einmal existiert er fast nicht mehr, denn er löst sich quasi in Luft auf, denn wenn seine Eltern sich an diesem einen Abend, die Geschichte wird übrigens auch im Vorfeld einmal erklärt, wie die sich kennengelernt haben, das erzählt die Mutter tausendmal, bla 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 bla, das wird auch erwähnt und deswegen weiß er genau, wie die sich zum ersten Mal kennengelernt haben, seine Eltern, und wenn das natürlich nicht passiert, dann kann er gar nicht existieren und er muss schon allein aus Eigennutzen dafür sorgen, dass er halt einfach dass die Situation so endet, dass er quasi lebt. Er hat aber noch eine zweite Aufgabe und die ist, dass Doc Brown, der das Arschloch, nicht Doc Brown das Arschloch, Doc Brown der Trottel, nicht von den Libyern erschossen wird. Also gibt er dem Zettel mit, den er sofort zerreißt, by the way. So eine Szene, die mich einfach nur wahnsinnig gemacht hat. Und eigentlich hat er noch eine kleine dritte Aufgabe und die ist es natürlich, deinem Vater so ein bisschen zu sagen, ey Kollege, mach dich mal nicht so klein, Biff Tannen, der Lutscher, den kannst du doch umboxen. So, diese drei Aufgaben hat er quasi zu bewältigen und da schaut man ihm dabei zu. Und ich muss sagen, ich find's richtig spannend. Ich mag das total, dass er so in der Zeit zurückgereist ist. Irgendwie wirkt alles so, als hätte es eine wahnsinnig große Bedeutung, was er macht dadurch. Ich habe ihm dabei total gerne zugeschaut. Der Film vergeht super schnell, der ist keine Minute zu lang. Das mag ich total. Dann natürlich, also ich kann ja erzählen, um was es geht, alle wissen ja, um was es geht, jeder hat den Scheißfilm gesehen außer ich. So, also am Ende schafft er natürlich alles, er kommt zurück und kommt in diese heile Welt, ja, also Doc Brown hat natürlich den Zettel doch noch gelesen, der reißt sich dann irgendwie runter und zeigt dann irgendwie, okay, ich hatte eine kugelsichere Weste an, und das finde ich übrigens auch so eine geile Situation, wenn man manchmal nicht weiß, das kennen wir ja von Lost oder so, wenn man manchmal nicht weiß, wie kommt man aus so einer Anfangssituation raus, wo man mal einen Charakter hat was sagen lassen, wo man ganz gerne mal sagt sowas wie, oh, ja, und dann wachte er auf. Und da sagt Doc Brown sowas wie, ja, ich habe mir einfach gedacht, scheiß drauf. Also, weil es war irgendwie so die Situation, er wollte diesen Brief nicht angucken, weil er gesagt hat, nein, damit könnte er alles Mögliche beeinflussen. Und deswegen hat er gesagt, scheiß drauf einfach. Ja, das war auf jeden Fall eine großartige Szene. Ich muss generell sagen, auch diese ganze Biff Tannen-Geschichte, wie er den dann irgendwie einmal zusammenschlägt, dann abhaut mit seinem Board und da irgendwie flüchtet und diese ganze Geschichte, wie dann Biff Tannen dann der selber der Dückling ist, selber der mit der arbeitet quasi und poliert das Auto für den wahnsinnig souveränen Vater von McFly, der jetzt irgendwie so ein Buchautor ist und endlich seine Romane schreiben kann, das ist schon irgendwie eine schöne Geschichte. Es ist ein wahnsinniges Happy End. Ich liebe es dafür und am Ende kommt dann nochmal Doc Brown und sagt, wir haben hier noch was zu erledigen. Ehrlich gesagt bin ich mir manchmal kurz vorgekommen, als ob ich Rick and Morty gucke. Daran erkennt man, dass ich Rick and Morty immer geschaut habe, ohne diese Referenz im Hinterkopf zu haben natürlich. Mhm. Was jedem anderen Rick and Morty Zuschauer wahrscheinlich klar war. Aber natürlich ist sind die irgendwie daran angelehnt. Es ist eine schöne Geschichte, eine ganz, ganz kleine Geschichte, die super süß erzählt ist. Die Charaktere sind alle wahnsinnig überspitzt dargestellt, aber Marty McFly ist echt eine coole Sau. Michael J. Fox spielt es richtig gut. Ich mag es total gerne, dem zuzugucken. Ansonsten in diesem Film wahnsinnig viele Leute, die einen eigentlich nur nerven und total übertrieben dargestellt sind, aber das tut dem Film keinen Abbruch. Ich kann nichts Negatives über den Film sagen. Ich muss ehrlich sagen, ich mag den richtig gerne. Und wenn du mich jetzt fragst, ob ich den zweiten gucken will, ja, ich hätte es sogar gestern fast getan. Hab dann aber kurz gedacht, es gäbe eine Folge Movie That Made Us zu dem Thema, war dann schon wieder auf Netflix, hab dann darum gesucht und dann bin ich irgendwie abgerutscht und hab was anderes geguckt. Also sonst hätte ich sofort den zweiten Film geschaut. Toller Film, schade, dass er nicht mehr irgendwo online ist bei Netflix oder so. Ich musste mir leihen. Aber ansonsten, ja, ich habe dazu eigentlich gar nicht so viel zu sagen, außer toll und danke, dass ich den Film geguckt habe.
Danke an dich selber, dass du den Film geguckt hast. Mhm. Ja, alles gesagt, alles, was den Film auszeichnet, drin. Man könnte jetzt noch sehr tief reingehen, könnte sagen, was da noch alles an kleinen Gags und Easter Eggs oder so drin ist, aber das finde ich, darum geht's jetzt gar nicht, es geht jetzt eher darum, dass Chris halt wirklich was einen ganz großen, mir auch persönlich einen wichtigen Film abgearbeitet hat, so wie auch Ghostbusters oder jetzt nach langer Zeit ja mal wieder Jurassic Park geguckt hat, letztens für die Top 100, was auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ist mir immer wichtig, dass du so Sachen magst, weil die mir halt einfach auch wichtig sind. Und Back to the Future, ich finde halt, du guckst ja gerade sehr, sehr viele, du hast jetzt auch Gremlins gesehen und dann jetzt, wie gesagt, Ghostbusters und JP und keine Ahnung, da sind ja schon sehr viele von diesen ganzen Filmen halt dabei, wo man so sagt, die sind halt so die Filme der 80er und die eigentlich sind manchmal, das hatten wir schon im Steven Spielberg, also in der Jurassic Park Sache, manchmal hat man ja das Gefühl, die ganze Popkultur wurde eigentlich nur geschrieben von 5 Leuten, so George Lucas, Spielberg, Zemeckis und so weiter, und John Hughes und vielleicht noch 1-2 Leute. Deswegen finde ich das immer so krass und ich finde es ein zeitloser Film, den können auch unsere Kids irgendwann gucken und so weiter und so fort. Also das ist, finde den immer noch, ein paar Sachen muss man da so ein bisschen übersehen. Ich finde auch zum Beispiel, dass Biff Tannen eigentlich die ganze Zeit versucht, diese Frau zu vergewaltigen.
Ja, gut, dass du es nochmal ansprichst. Also das ist wirklich eine furchtbare Szene. Also das muss man wirklich sagen, das ist eine ganz, ganz schlimme Szene, wie Biff Tannen sich da aufführt und was er da macht und ganz, also übel.
Ja, und die wird irgendwie dann, die ist in dem Spiel, das in dem Film, das ist dem der Zeit geschuldet, wirkt die so spielerisch. Und das ist, glaube ich, heute, als heutiger würdest du das nie wieder so machen, aus heutiger Sicht. Aber damals hat man das halt was so gemacht, damals hat man das wahrscheinlich auch nicht mit so Augen gesehen, wie man es heute sieht. Das muss man dann, so Kleinigkeiten muss man dem Film leider verzeihen. Genauso wie die völlig rassistisch überzeichneten Libyer, die wirklich, also der dümmste Amoklauf aller Zeiten, die schon die mit quietschenden Reifen laut schreiend aus der Ferne nach in die Luft ballernd, also wie viel Aufmerksamkeit kann man eigentlich erzeugen, den Doktor töten wollen. Das ist so richtig datzig.
Es gibt jede Menge, also das ist fast so ein Film, den könntest du mal, ich will nicht sagen Minute für Minute besprechen, aber da könntest du auf jeden Fall mal so ein richtiges den kannst du mal richtig auseinandernehmen. Da gibt's auf jeden Fall viele, viele kleine Szenen drin, die ich absurd fand, die ich witzig fand, aber auch natürlich, die ich zum Teil total daneben fand. Wie absurd diese Tanz, also wie auf einmal alle anfangen zu tanzen, wenn er anfängt, diesen anderen Song zu spielen auf dieser Party, und wie dann auch ganz kurz sein Ego so durchbricht und ist so, ja, fuck it, ey, jetzt hau ich den Song. Das war so ein bisschen Yesterday-mäßig, wo er dann noch diesen Song gespielt hat, den noch keiner kannte, und die Leute wirklich eine absurde Tanzszene da hingelegt haben auf diesem Abschlussball. Glaube ich gerade deswegen, weil diese Szenen so überzeichnet sind, ist der Film natürlich auch so die ganze Zeit auch so latent komisch, also witzig, ne?
Ja, der ist die ganze Zeit so cartoonartig. Jede Figur ist halt absolut an der Realität vorbeigeschrieben. Biff Tannen, wie du schon sagst, der alte George McFly, Marty McFly selber ist noch fast so der ruhigste so, also die normalste Figur, aber auch so, wie der am Anfang da in dem Bett liegt und sowas. Aber zum Beispiel ein Kumpel von mir, der Pfeffer, der hat irgendwann zu mir gesagt so, ey, ich war so krasser Fan als Kind von dem Film, weil er ist ja noch mal ein paar Jahre älter, hat gesagt, ich war so krasser Fan, ich habe teilweise versucht zu schlafen in der gleichen Haltung wie Marty McFly, weil ich das so geil fand, wie der am Anfang im Bett lag und so. Und ich wollte wegen Marty McFly Gitarre lernen, weil er am Anfang da bei Doc diese riesige Box, diese dumme Box stehen hat und sowas. Also der hatte einen Impact auf Leute, das ist richtig krass.
Der David, der mit meiner Freundin zusammenarbeitet, der hat genau aus diesem Grund angefangen, Gitarre zu spielen.
Siehst du, das ist krass, oder? Das ist schon Wahnsinn. Also Back to the Future ist für ganz viele zu Recht ein Riesending, und du musst den zweiten gucken, weil der zweite ist der beste, finde ich. Ich liebe den ersten abgöttisch, finde den zweiten aber noch in ein paar Punkten noch krasser. Der hat noch kultigere Momente, dann hat er aber noch auch, dann ist er teilweise auch düsterer, weil er spielt in der Zukunft. Dann hat so eine ganz seltsame Zukunftsvision. Gibt's auch viele Parallelen zu Donald Trump, sagt man immer wieder. Den musst du mal gucken. Der dritte ist auch cool, aber ist für mich so der, sag ich mal, unspektakulärste, aber den guckt man auch weg, und der ist wunderschön, der macht mega Spaß, hat ein schönes Ende. Aber der zweite, der ist echt ein richtiges Highlight. Das ist für einen zweiten Teil ist der wahnsinnig stark. Aber ja, das ist ein extrem geiles Franchise. Und das sollen die auch genauso lassen, wie es ist. Da muss nie wieder irgendwas anderes kommen. Es gab mal noch irgendwann so ein ganz nettes Videospiel von Telltale dazu. Die haben die Geschichte noch so ein bisschen erweitert. Das war ganz süß. Das tut dem Franchise nicht weh. Das war alles mit Respekt. Aber ansonsten soll man da, irgendwann hieß es ja nochmal, es kommt ein vierter Teil oder es kommt nochmal irgendwie ein Reboot mit jungen Schauspielern und sowas. Alles nicht machen. Den genau so stehen lassen. Und Christopher Lloyd spielt als, das Einzige, was mir zu kurz gekommen ist in der Review, ich finde, Christopher Lloyd spielt Doc Brown so anbetungswürdig dumm. Ich lieb das. Ich lieb Doc Brown und Einstein. Das sind so herzliche Figuren. Ich mag dieses ganze Spiel. Wie du sagst, klar, es hat diesen Rick and Morty-Vibe. Das ist ja auch, also Rick and Morty sind ja ohne dass es jemals jemand angezweifelt hat, sondern auch ein offenes Bekenntnis von den beiden. Ist ja ein ganz klares Zitat an Back to the Future. Ich finde diese Mischung aus diesem, also man kann auf der einen Seite sagen, warum hängt der alte Typ mit dem jungen Kerl rum? Aber das, die Frage darf man sich nicht stellen, sondern es ist halt so, yo, die sind irgendwie ein cooles Team zusammen, weil sie so unterschiedlich sind und weil der eine so kauzig ist und der andere irgendwie so lustig, und wie er da mit seinem Strahlenschutzanzug aus der Scheune kommt, der all dem erstmal mit dem Gewehr über den Hof jagt und so. Ah, der hat so geile Szenen, der macht so viel Spaß.
Ja.
Das ist einfach ein süßer Film. Ich finde, er erzählt einfach eine schöne, märchenhafte Geschichte, und ich glaube, so muss man den auch betrachten. So einfach als märchenhaften, völlig unrealistischen, denk ja nicht zu viel drüber nach, sonst wirst du wahnsinnig Film. So.
Ja, klar. Also, ich muss sagen, ich liebe den Film. Ich bin wirklich dankbar, dass ich ihn endlich gesehen habe. Den zweiten werde ich mir natürlich direkt reinfahren. Also, vielleicht mache ich das sogar noch heute. Einfach nur, weil ich Bock drauf habe und heute Abend noch ein bisschen Zeit. Und wenn du sagst, der ist noch besser, bin ich mal sehr gespannt. Ey, der hat auch einen Metascore von 87, der erste, ne? Also es ist schon einfach auch, das sind über jeden Zweifel erhabener Film. Ich glaube, da sind sich alle einig. Tja, schade um Michael J. Fox, dass es dem so scheiße geht, glaube ich, ne?
Ja, also natürlich geht's dem nicht so doll. Aber ich glaube, ja, der macht's Beste draus. Also er ist ja immer mal wieder irgendwo aktiv und sowas. Und immer wenn man den sieht, dann freut man sich auch ganz doll. Und ey, keine Ahnung, es ist eine tragische Geschichte um ihn, ohne Zweifel. Vor allem, weil er wirklich ein lustiger, ich habe den als Kind richtig krass geliebt. Es war ein richtig, nicht nur wegen dem, sondern auch so Sachen wie Doc Hollywood oder sowas. Ich habe den immer gerne zugesehen. Ich fand den immer einen geilen Schauspieler. Und auch die letzten Sachen, die er noch gemacht hat, so Chaos City und The Frighteners und sowas, habe ich alles gerne geguckt. Aber ja, irgendwann war es halt, ging es halt nicht mehr. Und wenn er heute noch irgendwo auftaucht, finde ich ihn aber immer noch wahnsinnig witzig, charismatisch. Gerade als jetzt Back to the Future 2000 und wann war das? 15 hatten sie ja. 2015 war ja das Datum im Film, wo sie in der Zukunft ankommen. Und an dem Tag war ja Back to the Future Day 2015 dann tatsächlich. Und das war ja damals auch das, wo wir dann die Kollektion hatten und so bei NTG, die angelehnt waren, BTTF. Und jo, das, da war er auch viel aktiv und hat viel gemacht so im Fernsehen und hat auch damals die Nike-Schuhe präsentiert und so, diesen selbstschnürenden. Ja, das, der ist immer noch da und der lässt sich ab und zu mal blicken. Und Christopher Lloyd lebt ja auch noch und ist auch noch ein cooler Typ. Und der ist ja auch auf der Comic-Con immer mal vertreten und man kann mit dem Fotos machen. Also war jetzt auch auf der deutschen Comic-Con. Und das finde ich schon immer noch beeindruckend, dass der da so ist. Ist ein cooler Typ. Ich mag die alle sehr gern. Die sind alle irgendwie, auch Lia Thompson oder auch der Typ, der Biff Tannen spielt, die sind ja bis heute alle noch. Ich meine, für die ist das, für Lia Thompson und Biff Tannen, also den Schauspieler von Biff Tannen, sind das ja eher so, sind das ja wirklich so ein bisschen ihre One-Hits, ne? So, die werden ja ihr Leben lang daran gemessen. Ja. Das ist halt ein bisschen schade. Die bleiben halt dann Biff Tannen. Oder ja, es ist halt so, wenn der heute, ich meine, der hat sich jahrelang zurückgezogen, der Hammes kann da mehr zu erzählen, der hat auch mal, glaube ich, irgendwann ein Foto gemacht mit dem vor ein paar Jahren. Und meinte halt so, ja, inzwischen hängt er halt irgendwie mehr auf Conventions und sowas ab, aber der war jahrelang auch irgendwie total frustriert, weil er gesagt hat, so, er hasst es halt. Das ist ja immer so eine Gefahr, wenn du so eine markante, vor allem wenn du einen markanten Bösewicht spielst, wenn du nicht mal einen guten spielst, sondern das Arschloch, ist ja auch die große Angst von dem Typen, der Joffrey gespielt hat, dass er halt nur noch Joffrey bleibt in der Wahrnehmung der Leute. Und so war es halt bei dem auch. Der blieb halt sein Leben lang fucking Biff Tannen. Und wenn du dann halt nicht noch 10 Rollen hast, die das abfedern, dann ist es halt scheiße. Vor allem, wenn du in so einem krassen, von Milliarden Menschen gesehenen Blockbuster drin bist, dann ist es halt mega scheiße.
Jo, das stimmt. Das tut richtig weh, glaube ich. Ah. Naja, aber also ich bin auf jeden Fall Biff, also ja, ey, Biff Tannen ist aber, gut, er hat ja wenigstens am Ende noch seine Trottelrolle, aber dass er nicht nur als Arschloch da drin ist, sondern auch einfach nur als Trottel, aber auch jetzt nicht geiler, ne, wenn du als Trottel und Arschloch bekannt bist. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Ey, ich find's auf jeden Fall geil, dass wir den Film mal abgearbeitet haben. Das ist das Gute an Corona, man kann endlich mal solche Sachen machen. Man kann endlich mal Pile of Shames abarbeiten. Also wenn ihr den bisher noch nicht gesehen habt, ich war auch jemand, der hat sich da lange vor gedrückt, einfach nur, weil das ist einfach meine Art, sich vor sowas zu drücken, vor so Filmen, über die so viel geredet wurde schon und die so abgekultet wurden schon. Tue ich mir immer, Entschuldigung, ein bisschen schwer, und aber das hat sich jetzt wirklich gelohnt, das fand ich schön.
Was ist denn für dich noch so ein Film auf deiner eigenen Liste, wo du sagst, das müsst ihr mal irgendwann gucken? Bei mir Titanic auf jeden Fall und Die Verurteilten.
Ja, wie finde ich das jetzt am besten raus? Bei mir gibt's ganz viele. E.T., warte mal.
E.T. müsste ich mal wieder gucken.
Die 100 besten Filme. Machen wir es nochmal ganz kurz so und dann sag ich dir mal, was ich da nicht gesehen habe. Das wird relativ schnell gehen. Der Pate habe ich mal aufgeholt, die ist noch gar nicht so lange her. Da habe ich den endlich mal geschaut gehabt. Apocalypse Now habe ich noch nicht gesehen.
Noch nicht gesehen.
Aber das juckt mich auch noch nicht so sehr, muss ich aber auch dazu sagen. Ist jetzt nichts, wo ich sage, oh, der begegnet mir oft, dass ich den noch nicht gesehen habe. Sonst ist nichts gerade da, wo ich dir sagen kann, dass ich die, dass ich den noch nicht gesehen habe. Ich mache mir aber mal Gedanken drüber. Ich habe dir ja, glaube ich, schon, wir haben uns neulich drüber unterhalten, da sind mir ein paar Filme eingefallen, wo ich gesagt habe, den habe ich noch nicht gesehen. Indiana Jones, Max.
Gibt's den auf Netflix? Kann man den in der Netflix-Party gucken? Ey, wenn du halt jetzt, ich finde halt, weißt du, wenn du jetzt gerade in diesem Vibe drin bist und wenn du jetzt diese ganzen Filme, irgendwann, man kriegt ja da noch ein Gefühl dafür. Und weißt du, wenn du die ganze Zeit nur Tarantino guckst, auf einmal sagt einer, guck mal Indiana Jones, dann passt das ja nicht in die Reihe. Aber wenn du jetzt eh gerade Jurassic Park, Ghostbusters, weißt du, das ist jetzt die letzte Zeit so ein bisschen mehr Thema bei dir, finde ich schon, dass du mal
Also wir machen es mal so, macht das mal folgendermaßen, ihr folgt uns jetzt mal auf Instagram, da heißen wir im Unterstrich Autokino, und falls wir eine Netflix-Party machen, dann wird der Max euch da Bescheid sagen, dann wird es einen Post geben und dann können wir gucken. Indiana Jones gibt es nicht bei Netflix. Aber dafür gibt es ganz viel anderes Zeug. Die Goonies habe ich noch nicht geschaut.
Auch ein geiler Film.
Also, hey, da gibt's einiges, was ich nicht gesehen habe. Jede Menge.
Ah ja, wir finden was.
Wir finden auf
jeden
Fall was.
Ich glaube, jeder hat noch Zeug aus seinem Pile of Shame. Letztens hat mir irgendjemand gesagt, was, habe ich ihn gefragt, was ist der größte Film auf deinem Pile of Shame? Da hat er gesagt, American Pie. Hä? Na gut. na gut, wenn das für dich der größte Film auf deinem Pile of Shame ist. aber ja, so ist es manchmal.
Genau. Ja, Salt habe ich noch nicht gesehen mit Angelina Jolie. Ah, okay.
Okay, ja, gut, dann ist es ja auch geklärt. Schade.
Super, Max, das war ein schöner Podcast. Dankeschön. Danke, dass du mich gezwungen hast, den zu gucken. Hast du gar nicht. Wir haben uns darüber ganz normal unterhalten. Aber ich bin froh, dass das endlich mal abgehakt ist, weil es war schon lange Thema zwischen uns beiden, ne?
Na, das stimmt. Ja. Bin gespannt, was du dann zu 2 und 3 sagst.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Na, dann würde ich sagen, Dankeschön. Denkt dran, wir haben jetzt bei Patreon die Möglichkeit, uns mit $3 zu unterstützen und es gibt ein neues Format von Maxi und vom Lukas. Bin ich sehr drauf gespannt. Wir haben mehr Mandalorian-Content als Disney+. Denkt da immer dran. Das finde ich ein ganz wichtige Erkenntnis des heutigen Tages. Und ansonsten, der Klöckler macht aktuell, weil man ja nicht reisen kann, auf seinem Instagram-Profil fiktive Reisen. Und das kann ich euch jedem...
Das glaube ich nicht.
Da guckt euch das mal an.
Das kann ich nicht
weil
glauben.
Das ist meine
Wie
Meinung.
Sieht eine fiktive Reise aus vom Klöckler?
Also der Klöckler sinniert, es werden Bilder eingeblendet von Pferden und so. Und dann erzählt er was darüber, was er auf seiner Reise erlebt hat. Und diese Reise hat nicht wirklich stattgefunden. Und das kann ich wirklich eben nur ans Herz legen. Jetzt war er nämlich vor kurzem auf Schloss Schlitz. Und das ist einfach nur eine unglaubliche Geschichte alles. Guckt euch das mal an. Habe ich heute Morgen entdeckt. Hat mich wahnsinnig gefreut.
Cool.
Gut.
Gut, Leute, dann sagen wir danke fürs Zuhören.
Ja.
Christian, dir noch einen schönen Tag.
Dir auch.
Und dann bis zur nächsten Ausgabe. Wir hören uns nächste Woche wieder schon. Das war grammatikalisch komplett falsche Anordnung.
Ja.
Wir hören uns nächste Woche schon wieder.
Ja.
Dann mit einem großen Thema. Wir machen nämlich einen Podcast zum wunderbaren Film Le Mans. Da freue ich mich schon sehr drauf.
Le Mans, der Main. Bis dann.
Der Main.
Wir hören uns.
Bis dann, ciao.